Sie hören eine Sendung von DRS2.
Es ist 9 Uhr und gleich 7 Minuten, DRS2 à la carte. Willkommen jetzt zu Kontext. Nach dem Schweizer Ja zur Weiterführung des bilateralen Weges mit der EU und der erweiterten Personenfreizügigkeit mit Rumänien und Bulgarien geht ein Aufatmen durchs Land. Nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Wissenschaft ist über diesen Ausgang der Abstimmung erleichtert. Denn die starke Vernetzung mit der europäischen Forschung, die in den letzten Jahren laufend ausgebaut wurde, kann fortgesetzt werden. Kontext geht heute der Frage nach, was dieser Bilaterismus auf dem Wissenschaftsplatz Schweiz bewirkt hat. Dazu die Sendung von Sabine Bitter.
Das Ja zur Fortsetzung des freien Personenverkehrs mit der Europäischen Union und speziell mit den neuen Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien sei nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Wissenschaft von großer Bedeutung. Dies sagt Ingrid Kissling-Neff. Sie ist Ökonomin und leitet die Förderagentur für Innovation im Bundesamt für Berufsbildung und Technologie.
Das ist grundsätzlich für die Schweiz wichtig, natürlich an diesen internationalen europäischen Netzwerken teilnehmen zu können und auch ihr Wissen und ihr Know-how einzubringen, aber auch wieder auf neue Ideen und Inhalte zu stoßen.
Die Förderagentur für Innovation vermittelt seit 60 Jahren an Unternehmen Wissen, das an Schweizer Hochschulen erarbeitet worden ist. Das Ziel dieser Organisation ist es, dass Forschungsresultate den Weg in die Wirtschaft finden und damit neue Firmen gegründet werden können. Gerade ein kleines Land wie die Schweiz sei stark auf die Vernetzung mit der europäischen Wissenschaft angewiesen, sagt auch Dieter Imboden. Er ist Forschungsratspräsident des Schweizerischen Nationalfonds.
Ein kleines Land hat sehr viel mehr Berührungsflächen mit dem Ausland als ein großes Land. Das ist ein physikalisches Prinzip. Eine kleine Zelle, die im Wasser schwimmt, ist voller Interaktion mit dem umgebenden Wasser. Und ein Elefant, der im Wasser schwimmt, der ist sozusagen für sich eine Einheit. Und die Oberfläche ist weniger wichtig im Vergleich zum Volumen, wenn ich das ausdrücken kann. Die Schweiz ist ein kleines Land. Und es gibt praktisch keine Forschung, die nicht in der Schweiz in irgendeiner Form mit internationaler Zusammenarbeit vonstatten geht. Es gibt praktisch keine Forschungsgebiete, wo wir nicht ganz enorm auf den Import von qualifizierten Leuten angewiesen sind, so wie wir auch für die Schweizer und Schweizerinnen, die in der Schweiz ausgebildet werden, weil der Markt bei uns so klein ist, angewiesen sind, dass es immer wieder Möglichkeiten für diese Leute gibt, im Ausland ihre Forschungskarriere fortzusetzen.
Dieter Imboden steht seit 2009 auch an der Spitze der europäischen Forschung. Er präsidiert die Vereinigung European Heads of Research Councils. Die Vereinigung wurde 1992 gegründet. Ihr gehören über 40 Wissenschaftsorganisationen an, die rund 2/3 der öffentlichen europäischen Forschungsgelder verteilen. Die europäische Zusammenarbeit der letzten Jahre habe nicht nur einen pragmatischen Nutzen, sondern auch eine symbolische Seite, sagt der Ägyptologe Antonio Loprieno, der Rektor der Universität Basel ist und Präsident der Rektoren der Schweizer Universitäten.
Die symbolische Seite ist die, dass wir vermehrt auch als Land, als offene Gesellschaft des Wissens wahrgenommen werden, dass auch im benachbarten Ausland die Schweiz so als vollständiges und auch so voll integrierter Partner angesehen wird, und das kommt auch unserer Forschung zugute. Ich würde sogar sagen, dass sie mir wichtiger erscheint als die praktische Seite. Die symbolische Seite trägt zu einem allgemeinen Bild des Landes und des Forschungsplatzes bei.
Dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am letzten Wochenende Ja gesagt haben, die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union fortsetzen und sie auch auf Rumänien und Bulgarien ausdehnen wollen, sei sehr positiv für den hiesigen Wissenschaftsstandort. Darin sind sich die Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Wissenschaftsinstitutionen einig. Im Rückblick mag es deswegen etwas erstaunen, dass der Abstimmungskampf weitgehend von den politischen Parteien und Wirtschaftsorganisationen geführt wurde. Die Industrie und die kleineren und mittleren Unternehmen haben in den letzten Wochen immer wieder betont, dass fast alle, nämlich 85% der Branchen, auf gut ausgebildete Arbeitskräfte aus der Europäischen Union angewiesen seien. Dank dieser qualifizierten ausländischen Personen seien in der Schweiz über 200.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Das Exportland Schweiz verdiene denn auch mittlerweile jeden dritten Franken in der EU. Im Abstimmungskampf entstand so der Eindruck, dass vergleichbar konkrete Argumente von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kaum in die öffentliche politische Diskussion eingebracht wurden. Dies, obwohl heute unbestritten ist, dass der Dialog zwischen Wissenschaft und Politik wichtig ist. Stimmt dieser Eindruck, dass sich die Forscherinnen und Forscher kaum in die Abstimmungskampagnen eingemischt haben? Dazu sagt der Präsident der Schweizer Universitätsrektoren, Antonio Loprieno.
Ich persönlich habe diese Wahrnehmung nicht. Ich habe in letzter Zeit so an mindestens 4 Veranstaltungen teilgenommen, wo es in der einen, in der anderen Form um diese Problematik, um die Personenfreizügigkeit ging, wo auch so im Allgemeinen eine Form von Eintracht festzustellen war, dass das gut für unser Land sei. Schließlich haben auch alle Präsidenten und Rektoren Schweizer Universitäten auch Anfang Januar einen Brief unterschrieben, wo eindeutig das Schweizer Volk zum Ja aufgerufen wurde. Sie haben aber insofern recht, dass vielleicht so politisch pointierte Äußerungen seitens der Wissenschaft bisher ausgeblieben sind. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich das auch nachvollziehen kann. Schließlich sind wir als Wissenschaftler nicht in dem Sinne zuständig für rein politische Äußerungen. Wir können nur sagen, in welcher Form wir von der bestehenden Zusammenarbeit profitieren. Wir können davor warnen, was für Gefahren es gäbe im Falle eines Nein, aber im Sinne einer politisch organisierten Aktion, dafür denke ich, dass Universitäten nicht unbedingt so das richtige Organ sind.
Bei der Förderagentur für Innovation im Bundesamt für Berufsbildung und Technologie räumt man eine gewisse Zurückhaltung ein. Die Leiterin Ingrid Kissling-Neff sagt dazu:
Es ist vielleicht einfach so, dass die Forschenden oder nicht alle Forschenden sich der politischen Fragen oder laufenden Diskussion immer aussetzen möchten.
Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben schlicht keine Zeit für politische Auftritte und Stammtischgespräche. Sie sehen sich selbst als differenziert denkende Köpfe lieber im Labor als in der Fernseharena, in der man nur mit plakativen Äußerungen punktet. Es sei denn, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben direkt über ein Forschungsthema zu entscheiden.
Ich glaube auch, dass eine starke Sensibilisierung mit der Gentech-Debatte in einem ganz speziellen Sektor der Forschung stattgefunden hat, dass es aber andere Bereiche gibt, wo man einfach nicht so nahe am politischen Alltagsgeschäft ist.
Die Frage, die in der Öffentlichkeit am meisten diskutiert wurde, war, ob mit der erweiterten Personenfreizügigkeit Roma aus Bulgarien oder Rumänien in die Schweiz kommen könnten. Eine Frage, die für die Wissenschaftsgemeinde in der Schweiz nicht relevant ist. Kommt hinzu, dass nur ganz wenige Forscherinnen und Forscher aus diesen beiden Ländern in hiesigen Wissenschaftsbetrieben arbeiten und so die Arbeitsplätze von Schweizern kaum gefährden. Ingrid Kissling-Neff hat eine weitere Vermutung, was zu einer gewissen Zurückhaltung im Abstimmungskampf geführt haben mag.
Vielleicht ist es auch so, dass jene Ausländer etwas weniger nah an der nationalen Politik sind. Das könnte auch sein.
Denn ein großer Teil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Schweiz hat einen ausländischen Pass, ist oft selbst nicht einmal stimmberechtigt. Trotzdem, diese Zurückhaltung steht im Gegensatz zu 2005, als das Schweizer Volk darüber zu befinden hatte, ob es die Personenfreizügigkeit mit weiteren 9 EU-Mitgliedstaaten möchte. Dies, nachdem 2004 10 weitere Länder zur EU gestoßen waren, wie etwa Polen, Ungarn oder Zypern. Damals gab es in der Schweiz ein offizielles Abstimmungskomitee, das die Interessen der Wissenschaftsbetriebe und Forschungsinstitute vertrat, das Komitee Forschungsstandort Schweiz für die Bilateralen. Dazu sagt Nationalfonds-Forschungsratspräsident Dieter Imboden:
Es gibt eine Erklärung, die unterzeichnet worden ist von wichtigen Leuten in der Forschung, die sich hinter diese Abstimmung gestellt haben. Das Ganze wurde durch ein Netzwerk, das ist das Netzwerk Future, initiiert. Es tritt nicht das Komitee auf, aber es hat doch diese Erklärung verbreitet mit der Liste von Personen.
Die Erklärung, dass die Schweizer Hochschulen bis jetzt stark von den Bilateralen profitiert hätten. Das Netzwerk Future weist in seinen Medienmitteilungen darauf hin, dass die Bilanz, die die Schweiz in Bezug auf die Personenfreizügigkeit mit der EU und aus dem Forschungsabkommen ziehe, extrem positiv sei. Eine gewisse Zurückhaltung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Abstimmungskämpfen räumt aber auch Dieter Imboden ein.
Das haben wir nicht nur bei der Personenfreizügigkeit gesehen, sondern auch bei anderen Abstimmungen, wo es um die Essenz der Wissenschaft geht. Ich denke im Zusammenhang mit dem Stammzellengesetz oder Gentechnologie. Die Wissenschaftler sind nicht unbedingt politisch an der vordersten Front, sondern sie interessieren sich für ihre Wissenschaft und sie verkennen sehr oft, dass es wichtig ist, nicht nur gute Forschung zu machen, sondern auch sich einzusetzen dafür, dass die Bedingungen für diese gute Forschung tatsächlich auch stimmen. Aber wir haben in dieser Beziehung sicher einen Nachholbedarf und könnten von anderen, wenn Sie so wollen, anderen Lobbygruppen einiges lernen, wie man das professioneller machen kann.
Die schwarzen Raben, die die SVP in ihrer Abstimmungskampagne gegen Rumänien und Bulgarien ins Spiel gebracht hatte, sind in den öffentlichen Diskussionen vor allem von Vertretern der Wirtschaft verscheucht worden. Sie haben auf die möglichen wirtschaftlichen Flurschäden aufmerksam gemacht. Und die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben jetzt bestätigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige sei. Da bietet es sich an, auf die letzten Jahre dieser intensiven europäischen Forschungszusammenarbeit zurückzublicken und eine Zwischenbilanz zu versuchen. Dazu sagt Antonio Loprieno, Präsident der Universitätsrektoren.
Der praktische Aspekt ist der, dass wir vermehrt auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem benachbarten Ausland, insbesondere im Sinne dieser neuen Zuwanderung, auch in unsere Disziplinen und unsere Universitäten gewonnen haben. Ein Nebeneffekt dieser praktischen Seite ist auch, dass wir beobachten, dass vermehrt Schweizer Forscherinnen und Forscher im europäischen Ausland auch so eine akademische Möglichkeit finden.
Seit 2004 kann sich die Schweiz als vollwertiges Land an den laufenden europäischen Forschungsprogrammen beteiligen. Das heißt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Schweizer Forschungsinstituten an solchen Projekten nicht nur teilnehmen, sondern sie auch leiten können. Im 6. EU-Forschungsrahmenprogramm, das 2006 abgeschlossen worden ist, erhielt die Schweiz aus Brüssel mehr Geld für diese Beteiligung, als sie selbst in den europäischen Topf einzahlte. 793 Millionen Franken kamen herein und 780 Millionen Franken gingen hinaus. Schweizer Institute waren insgesamt bei 1900 Projekten mit von der Partie. Antonio Loprieno.
Also es ist schon ein enormes Resultat, diese Vereinbarung mit der EU, dass die Schweiz auch aufgenommen wird als volles Mitglied in das Forschungsrahmenprogramm. Ohne diese Vereinbarung wäre eine solche Offenheit und die daraus entstehenden positiven Ergebnisse für unsere Forschung überhaupt nicht zustande gekommen.
Seit 2007 läuft nun das 7. EU-Forschungsrahmenprogramm, an dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Schweiz wiederum maßgeblich beteiligt sind. Auch hier sei die Entwicklung vielversprechend.
Bei der letzten Ausschreibung zum Beispiel wurde auf europäischer Ebene die Schweiz als drittes Land im Sinne der Zahl bewilligter Projekte, und zwar als drittes Land quantitativ, nicht nur qualitativ. Ich glaube, es war nach Großbritannien und Frankreich, sogar vor Deutschland, kamen Schweizer Forscher in den Genuss europäischer Forschungsgelder. Und das ist einfach ein hervorragendes Ergebnis, das erst dann möglich ist, wenn wirklich eine Wissensgesellschaft offen ist. Denn natürlich, diese Forschen in der Schweiz sind nicht alle Schweizer Bürger, nicht wahr? Und das ist insofern ein enormes Resultat, das auf diese ganz spezifischen Form von Vereinbarung im Sinne des europäischen Auslands basieren.
Das laufende Forschungsrahmenprogramm dauert bis 2013. Die Schweiz ist diesmal mit Projekten für 2,4 Milliarden Franken dabei. Das ist dreimal mehr als im letzten Programm. Und es macht etwa einen Fünftel aller Gelder aus, die die EU für das laufende Programm mit rund 12 Milliarden Franken vorsieht. Auch außerhalb dieses Programms wurde die europäische Zusammenarbeit ausgebaut. Dazu sagt Dieter Imboden, Forschungsratspräsident des Schweizerischen Nationalfonds.
Und jetzt kommt neu etwas, das wir sehr begrüßen, nämlich eine Art von Unterstützung von Grundlagenforschung, die vom Thema her vollkommen bestimmt wird von den Forschern. Und dort gibt es zwei Programme. Im Jahre 2007 hat man begonnen, junge Leute zu unterstützen. Das sind sogenannte Starting Grants. Und im Jahr 2008 kamen die Advanced Grants für die avancierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu. Wir wissen aber vom 6. Rahmenprogramm, dass es der Fall gewesen ist, dass die Schweizer erfolgreicher sind, als was die Schweiz als Gesamtsumme nach Brüssel zahlt. Und so wie das sich jetzt im 7. Rahmenprogramm abzeichnet, ist das auch der Fall. Jedenfalls sicher bei diesem neuen Forschungsgefäß, wo die Schweiz sowohl bei den jungen als auch bei den avancierten Wissenschaftlern zur absoluten Spitzengruppe in Europa gehört.
Vor allem der akademische Nachwuchs in der Schweiz profitiere von der neuen Zusammenarbeit.
Ich glaube, das gilt insbesondere für die jungen Leute. Das ist auch in jedem Land ein kritischer Punkt, wenn jemand erfolgreich, sagen wir, mit einem Doktorat und einem sogenannten Postdoktorat Forschung gemacht hat, dann kommt der entscheidende Punkt, was ist der nächste Schritt? Und dieser nächste Schritt ist dann schließlich vielleicht einmal eine Professur, aber dazwischen braucht man Unterstützung, um eine eigene Forschungsgruppe aufbauen zu können. Und bei den jungen Leuten, die jetzt unterstützt werden von Europa, geht es genau um solche Entscheide. Man kann natürlich nicht sagen, was diese Leute gemacht hätten, wenn sie das Geld nicht bekommen hätten, aber sicher wird dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass qualifizierte Leute in der Forschung bleiben, vergrößert.
Ein großer Teil der europäischen mehrjährigen Forschungsrahmenprogramme betrifft die Grundlagenforschung. Da sei die Schweiz besonders gut, sagt Dieter Imboden weiter.
Die Grundlagenforschung ist unsere große Stärke. Es ist auch so, die angewandte Forschung, die ja zu einem großen Teil, zum größten Teil von der Industrie finanziert wird, also der Beitrag der Industrie in der Schweiz an die Forschung ist ungefähr dreimal so groß wie der Beitrag der öffentlichen Hand. Diese Art von Forschung, Industrieforschung, die kann ausweichen ins Ausland. Aber wir können mit unseren Hochschulen nicht ins Ausland ausweichen. Es sei denn, dass wir den Anspruch aufgeben, dass die Schweiz eine lebendige Universitätslandschaft hat. Und eine Universitätslandschaft geht immer einher mit einer entsprechenden Forschungslandschaft. Diese Einheit muss gewahrt bleiben. Also mit anderen Worten, für die angewandte Forschung gibt es eher Möglichkeit, auch Dinge auszulagern, aber in der Grundlagenforschung, die für die Universitäten die entscheidende Komponente ist, können wir das nicht, wenn wir die Universitäten nicht schwächen wollen und wenn wir nicht im Grunde genommen die Universitätslandschaft Schweiz aufgeben und sagen, es ist nicht mehr möglich, hier Spitzenuniversitäten zu haben.
Ein wichtiger Forschungsbereich, in den europäische Fördermittel fließen, ist die Medizin, sagt Antonio Loprieno.
Das, was man gemeinhin Translational Research nennt in der Medizin, das heißt jene Bereiche der Medizin, wo die Verzahnung zwischen der Grundlagenforschung und der Anwendung auf den Patienten so ganz besonders wichtig ist. Und da haben wir auch hervorragende Beispiele. Das ist auch vermehrt so ein Aufmerksamkeitsfokus in der medizinischen Forschung überhaupt. Ja, man spricht häufig auch so von Spitzenmedizin und von der Notwendigkeit auch einer nationalen Koordination. Und was häufig übersehen wird, und das ist, dass diese Spitzenmedizin auch auf eine Vorbereitungsforschung im Bereich Grundlagenwissenschaften beruht, ohne die auch diese Patientenanwendung nicht möglich ist. Und man sieht auch das öffentliche Interesse an dieser Form der Übertragung von Grundlagenwissen auf die medizinische Anwendung. Das sorgt auch immer für großes Interesse.
Zum Beispiel?
Ich möchte so den ganzen Bereich der sogenannten synthetischen Biologie hier erwähnen. Das ist diese Entwicklung von operativen Verbesserungen, die eigentlich auf Grundlagenforschung sowie etwa Stammzellen basieren und die Anwendung finden, auch zum Beispiel in der Ohrenchirurgie oder Herzchirurgie, also mit konkreten Entwicklungen auch so für die medizinische Praxis.
Neben der Grundlagenforschung in Medizin und Technik habe die europäische Zusammenarbeit auch zu einer Aufwertung der Geistes- und Sozialwissenschaften geführt. So ist die Schweiz auch bei der Forschung über Sprachenvielfalt vorne mit dabei. Sie spielt mit ihrer Sprachkultur in Europa eine Vorreiterrolle. Dazu sagt Ingrid Kissling-Neff,
da wird die ganze Koordination der Forschung zur Sprachenvielfalt wird durch eine Professorin in Lausanne vorgenommen. Ich denke, die Schweiz kann da auch ihre ganzen Erfahrungen im Bereich der Vielfalt der Sprachen, des Umgangs auch mit der Vielfalt der Sprachen einbringen und diese auch für die europäische Gemeinschaft nutzbar machen.
In all diesen Forschungszweigen zeige sich, dass nicht nur die Qualität der eigenen einheimischen Forschung eine Rolle spielt, sondern auch die Möglichkeit, in einem großen Feld zu experimentieren. Es brauche immer auch eine kritische Masse. Dazu sagt Antonio Loprieno:
Wir bewegen uns hier in Bereichen, die so technologieaufwendig sind, dass häufig kleinere Forschergruppen nicht imstande sind, das gesamte Spektrum des Notwendigen abzudecken. Und hier kommt die Zusammenarbeit mit Europa ins Spiel. Das heißt, durch diese Verzahnung mit anderen Forschungszentren wird Schweizer Forscherinnen und Forschern erlaubt, auch eine Basis, auch eine quantitative Basis zu haben, die sich auf die Ergebnisse positiv auswirkt. Es ist absolut parallel die gleiche Schwierigkeit, die im Wirtschaftswesen für Klein- und Mittelunternehmen besteht, besteht in der Forschung für die Entwicklung neuer Technologien oder neuen Perspektiven, die aber auch eine bestimmte Zahl von Forschern brauchen, um überhaupt so entwickelt zu werden. Wir haben also diese besondere Situation, dass wir technologisch und wissenschaftlich ganz besonders entwickelt sind, dass uns aber häufig auch einfach die Zahl an Mitarbeitern fehlt, die die Verwirklichung erlauben könnten.
Viele Wissenschaftsprojekte stehen nicht nur im Dienst der Schweizer Grundlagenforschung, sondern sind darauf angelegt, der Wirtschaft konkreten Nutzen zu bringen. Die Förderagentur KTI des Bundes, die Ingrid Kissling-Neff leitet, unterstützt den Transfer von Wissen und Technologie zwischen Hochschulen und Unternehmen mit dem Ziel, dass die Schweiz aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen und technischen Erfindungen wirtschaftlichen Gewinn ziehen kann. Neue Ideen sollen zu vermarktbaren Produkten werden, mit denen sich neue Firmen gründen lassen.
Man muss sich sehr genau überlegen, was sich überhaupt Forschung und Wirtschaft im Rahmen dieser Zusammenarbeiten auf EU-Ebene holen möchten. Das ist einerseits selbstverständlich Geld, auf der anderen Seite geht es da auch um Know-how, um Akquirierung von neuen Köpfen, von neuen Ideen. Ich denke, das ist das Generelle, das man mit diesen Projekten gewinnt.
Zum Beispiel?
Es gab ein Projekt zum Versuch, Stollen-Hagenbach. Das ist ein Tunnel zwischen Zürich und Sargans, ein europäisches Forschungsprojekt. Da können verschiedene Experimente jetzt darin gemacht werden. Zum Beispiel eben eines der Beispiele ist, was passiert, wenn ein Brand in einem Tunnel passiert und welche Vorkehren sind dann zu treffen.
Auch andere europäische Länder sind sehr daran interessiert, die Sicherheit ihrer Tunnels und vergleichbaren unterirdischen Bauten wie Metros oder Parkhäuser zu verbessern und dafür einen solchen Teststollen zu nutzen. Da ist weiter das Universitätsspital Zürich, das Roboter benutzt, die in europäischen Forschungsprojekten entwickelt wurden und jetzt Patienten unterstützen, die neu gehen lernen müssen. In einem Projekt an der Universität Genf wurden mit Hilfe der Quantenphysik besonders sichere Datenverbindungen für Banken und Versicherungen hergestellt. Daraus ist eine neue Firma entstanden. Und eine ebenfalls neu gegründete Firma in Yverdon produziert heute flexible photovoltaische Zellen, die zuvor in einem EU-Projekt entwickelt wurden. Schweizer Unternehmen profitieren also konkret und direkt von europäischen Forschungsprojekten. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen haben einen großen Nutzen, da sie selbst oft keine Mittel für eine eigene Forschungsabteilung haben. Sie beziehen von der EU denn auch mehr Fördermittel als von der Förderagentur des Bundes, sagt die Leiterin Ingrid Kissling-Neff.
Wenn man sich das 6. Rahmenprogramm ansieht, dann stellt man fest, dass dort 19% der beteiligten Unternehmungen waren kleine und mittlere Unternehmungen und die haben über diesen Zeitraum des Rahmenprogramms rund 111 Millionen aus dem Forschungstopf der EU erhalten. Wenn wir das jetzt mit der Schweiz vergleichen, das sind also Beiträge an die Industrie und an die KMUs im Jahr von 50 Millionen Franken. Wir von der KTI haben einen Fördertopf von rund 90 Millionen Franken. Also es sind beträchtliche Gelder, die an die Schweizer Industrie fließen.
Neben der Beteiligung an EU-Forschungsrahmenprogrammen erleichterten in den letzten Jahren die bilateralen Verträge mit dem Freizügigkeitsabkommen außerdem die Mobilität zwischen den europäischen Ländern und der Schweiz. Einheimische Wissenschaftler können leichter ins Ausland gehen, um dort weiter zu forschen, und die Schweiz kann umgekehrt die besten Fachkräfte aus dem Ausland kommen lassen und dies ohne großen bürokratischen Aufwand.
Das ist dabei einfach zu sehen, dass heute auf der universitären Ebene 50% des Lehrkörpers sind Ausländer. die maßgeblich zu dieser Spitzenleistung der Schweiz auch in Forschungs- und auf Innovationsebene beitragen.
Diese überdurchschnittlich hohe akademische Zuwanderung, vor allem aus Deutschland, stößt in den Wissenschaftsbetrieben hin und wieder auf Kritik und wirft die Frage auf, wo der einheimische Nachwuchs in der Wissenschaft bleibt. Dieses Argument spielte im Abstimmungskampf allerdings kaum eine Rolle. Die Gegner der erweiterten Personenfreizügigkeit spielten die Roma-Frage in den Vordergrund. Dieter Imboden weist denn auch darauf hin, dass es gute Argumente zum Kontern gegeben hätte.
Der Forschungsplatz Schweiz ist nicht zuletzt deswegen so attraktiv und so erfolgreich, weil wir eine sehr offene Grenze haben. Zum Beispiel sind fast 50% unserer Doktorandinnen und Doktoranden kommen aus dem Ausland und tragen bei, dass der Forschungsplatz Schweiz attraktiv ist und leistungsfähig. Und das gilt auch für die Professuren. Und gerade auch bei diesen jungen Leuten, die erfolgreich gewesen sind, ist ein großer Teil Leute mit einem ausländischen Pass, die aber seit vielen Jahren in der Schweiz entweder als Forscher oder als Professorin oder Professor tätig sind.
Dies böte aber auch Vorteile für die Schweizer Forscherinnen und Forscher.
Als ich ein junger Forscher war, da musste ich ins Ausland, weil ich sonst nie, sagen wir, die Atmosphäre einer amerikanischen Forschungsumgebung selber kennengelernt hätte. Aber wenn wir heute über 40% ausländische Professorinnen und Professoren haben wir eigentlich die multikulturelle Situation schon in der Schweiz selber. Ganz abgesehen davon, dass wir auch mehr international zusammenarbeiten und auch wenn wir nicht 2 Jahre nach Amerika gehen, immer wieder über Konferenzen und über gemeinsame Forschungsprojekte mit einer anderen Forschungskultur, mit einer ausländischen Forschungskultur konfrontiert werden. Und deswegen ist es vielleicht auch nicht mehr so, wie das war in den 60er und Anfang 70er Jahren, dass wenn man nicht ins Ausland geht, dass man dann sozusagen nie ein richtiger Forscher geworden ist, dass man höchstens das Produkt einer Inzuchtentwicklung ist, weil alles sehr viel internationaler ist. Und ich denke, wir müssen auch da unsere Bedingungen, man muss im Ausland gewesen sein, in Zukunft differenzierter anschauen. Wir haben das Ausland zum Teil heute in der Schweiz, so wie wir es nicht hatten in den 60er und 70er Jahren.
Soweit Dieter Imboden, Präsident des Nationalen Forschungsrates des Schweizerischen Nationalfonds. Die Sendung von Sabine Bitter wird heute Abend um 18.30 Uhr hier auf diesem Sender wiederholt und ist auch im Internet nachzuhören unter drs2.ch.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.